Es gibt bei uns Ökonomen ein einfaches Gesetz. Das lautet, wenn gesamtwirtschaftlich das reale Wachstum, wir nennen das ja das Bruttoinlandsprodukt, also das reale Bruttoinlandsprodukt, wenn die Wachstumsrate kleiner ist, als die Wachstumsrate der Produktivität, dann geht das Arbeitsvolumen zurück. Und das Arbeitsvolumen ist wiederum nichts anderes als die Zahl der beschäftigten Menschen multipliziert mit deren Arbeitszeit. Dann hat das System eigentlich nur noch zwei Optionen. Entweder die Arbeitszeit wird verkürzt, und wenn man das nicht will, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht macht, dann gibt es nur noch eine Option. Und die heißt dann, die Beschäftigung sinkt. Und wenn die Beschäftigung sinkt, dann bedeutet das mehr Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit ist das Disziplinierungsinstrument, um weiter dann an der Umverteilungsschraube, und zwar in den Keller, nach unten zu drehen. Und die empirischen Befunde liegen uns seit Jahren, seit Jahrzehnten vor, die Lohnquoten sind immer in den Keller und weiter in den Keller geschickt worden. Jetzt habe ich hier mit meinem Modell aber das Problem. Und wir haben hier gesehen, dass die Finanzierungsmasse immer die Produktivität ist. Und natürlich die Preissteigerungsrate, die ich aber jetzt hier mit 0 angenommen habe. Ich habe ja gesagt, der Preis bleibt konstant mit 12 Euro. Kann ich anheben, kommt kein anderes Ergebnis bei raus. Deshalb ist natürlich die Formel richtig. Der Nominallohn muss wachsen mit der Produktivitätsrate und der Inflationsrate. Also steigt die Produktivitätsrate um 2%, Inflationsrate auch um 2%. Dann muss der Nominallohn um 4% steigen. Wenn er um 3% steigt, ist das ein katastrophales Ergebnis. Und die Gewerkschaften schaffen es nicht mehr. Schaffen es nicht mehr, vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit diese Verteilungsneutralität, mindestens diese Verteilungsneutralität zu holen. Früher gab es immer noch diese trinitarische Formel, die dritte Komponente, nämlich die Umverteilungskomponente, dass der Nominallohn mehr steigen muss als die Produktivität plus die Inflationsrate. Aber das darfst du heute ja schon gar nicht mehr erwähnen. Der Punkt ist aber jetzt, dass wir, der Mossen und ich, wir haben es ja durchgerechnet gesamtwirtschaftlich, leider feststellen mussten, das war für uns auch ein Stück weit ein Schockergebnis, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland, wir haben es auf Basis der Zahlen 2010 gerechnet, in unserem Manifest, wir die Arbeitslosigkeit in einem Jahr gar nicht mehr wegkriegen. Selbst wenn wir das wollten, wenn wir einen gesellschaftlichen Vertrag hätten, alle Interessengruppen in der Gesellschaft wollten das, wo wir Lichtjahre von entfernt sind. Aber wenn wir das mal als Prämisse unterstellen, würden wir 5 Jahre brauchen, 5 Jahre brauchen, um sukzessive gegen eine 30-Stunden-Woche und damit gegen eine Vollbeschäftigung zu laufen. Und das ganz Schlimme daran ist, wenn wir die vielen Unterbeschäftigten, wir haben ja 8 Millionen Menschen, die arbeiten in der Woche weniger als 20 Stunden. Wenn wir nur die Hälfte davon nehmen, das sind übrigens zu 90% Frauen, wenn wir nur die Hälfte davon nehmen würden in unser Rechenmodell, die wollten wenigstens 30 Stunden in der Woche arbeiten, dann muss ich als Ökonom mit dem Rechnen nicht mehr anfangen. Dann muss ich sagen, wie der Arzt über den Patienten, leider Exitus, tot, nichts geht mehr. So schlimm ist die Situation. Und das bedeutet natürlich, ist ja angedeutet worden, dass die Menschen, die unterbeschäftigt sind, unter 20 Stunden arbeiten, alle ins Prekariat geschickt worden sind. Das ist ja auch der Trick mit der sogenannten, noch nie hatten wir so viele Erwerbstätige in Deutschland, was ja richtig ist mit 41,5 Millionen, laufen gegen 2 Millionen. Diese Aussage ist sogar Volksverdummung. Weil wir haben 36 Millionen abhängig beschäftigt, davon haben wir nur 23,5 Millionen eine Vollzeitstelle. Die anderen sind alle unterbeschäftigt. Wo ich von leben und ich von sterben kannst. Wenn du die alle reinholen würdest, und will gleich hier auch schon mal vorweg sagen, wir werden sicherlich drauf kommen, dieses hohle, dumme Geschwätz und der Fachkräftemangel, das ist eine schallende Ohrfeige für jede Frau, die sich in dieser Unterbeschäftigung befindet. Die sind alle hochqualifiziert, Die sind abgedrängt worden und haben keine, nicht mal eine 30-Stunden-Woche bekommen. Eine schallende Ohrfeige ist das, so zu argumentieren, wir hätten in Deutschland einen Fachkräftemangel. Das ist ja eine absolute Mehr. Wir haben alleine 2,5 Millionen Studierende zurzeit in Deutschland, noch so viele Studenten an Universitäten und Fachhochschulen gehabt. Die werden demnächst alle an die Märkte drängen. Überangebot haben wir. Ein Überangebot. Das ist Vorsorge, weil einige Unternehmer und Arbeitgeberverbände glauben, wir laufen demografisch jetzt in eine Verknappung rein. Nach dem Motto, da müssen wir jetzt schon mal vorbeugen, damit die Löhne nicht steigen. Das ist der einzige Hintergrund. Weil sie selbst dieser falschen Vorstellung unterliegen, demografisch würde sich hier grundlegend an den Arbeitsmärkten was verändern. Wir haben eine riesenstille Reserve. Insbesondere bei den Frauen. Hochqualifiziert ausgebildet. Die ja nie eine Chance hatten, überhaupt in die Märkte reinzukommen. Aber das war nur eine Fußnote. Wenn wir hier zurückkommen zum Modell, 5 Jahre, sukzessive Anpassung, dann brauche ich eine Arbeitszeitverkürzung, wenn wir können ja nur die Arbeitszeit bei den Vollzeitbeschäftigten, die 40 Stunden arbeiten und länger arbeiten, die dabei krank werden, aber das will ich ja gar nicht heute hier alles erwähnen. Sind das 25%, Herr Hund? Ja, das ist auch kritisiert. Von 40 auf 30. Das sind 25%. Deshalb über 5 Jahre wäre das eine Adaption von 5% pro Jahr Arbeitszeitverkürzung, damit wir dann auf die 30-Stunden-Woche zulaufen. Das bedeutet aber, vor dem Hintergrund meiner Ausführungen, wir brauchen pro Jahr eine Produktivitätsrate auch von 5%. Das ist völlig unrealistisch. Und das ist jetzt Wasser. Wasser im berühmten Wein. Hier haben wir nicht die Produktivitätsrate von 5%. Wir hatten eine von 2000, ich habe gestern nochmal die Zahlen mir angeguckt, von 2000 bis 2012 lag die jahresdurchschnittliche Produktivitätsrate in Deutschland exakt bei 1,22%. Die reale Wachstumsrate lag übrigens bei 1,3%, die lag ein bisschen drüber. Aber nur deshalb, weil wir jetzt nach dem Zusammenbruch 2 große staatliche Konjunkturprogramme aufgelegt haben, die uns eine Wachstumsrate von 4,2 und von 3,0, ist ja, letztes Jahr sind wir ja schon wieder abgesagt, beschert haben. Dadurch ist es ein bisschen, das reale Wachstum ein bisschen über der Produktivitätsrate gelegen. Hat damit natürlich auch das Arbeitsvolumen dann erhöht, vor dem Hintergrund der von mir geschilderten Gesetzmäßigkeit. Das hat ein bisschen Beschäftigung bekommen, überwiegend aber alles prekär. Das ist der Hintergrund, der empirische, die Verifikation dafür. So, das heißt aber, eine Produktivitätsrate von 1,22% und ich brauche pro Jahr eine Arbeitszeitreduzierung 5%. Da klafft eine Riesenlücke an Finanzierungsmasse. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssten umverteilen, wir müssen in die Gewinnquote rein, um dieses Delta zu finanzieren. Das heißt, die Gewinnquote muss sinken, als Finanzierungsanteil, um das zu finanzieren. Jetzt höre ich Sie natürlich schon alle schreien, ist ja klar. Weil das wäre eine Umverteilung in der Tat von oben nach unten. Die ist notwendig. Das muss man seriöserweise sagen, sonst wäre es nicht seriös, was ich hier vortrage. Das heißt, ich brauche diese Umverteilung von oben nach unten. Aber wir haben es auch durchgerechnet. So schlimm ist das nicht, liebe Unternehmer im Lande, liebe Arbeitgeberverbände. Es sind aber immerhin 8 Prozentpunkte, die Gewinnquote sinken müsste. Da sie sich ja immer zu 1 zur Lohnquote ergänzt, müsste die Lohnquote um 8 Prozentpunkte steigen. Dann hätten wir vom Verteilungsstatus, wir haben das verglichen, das Jahr 1980 erreicht. 1980 war die Verteilung exakt so, wie sie wäre, wenn wir die Gewinne mit zur Verteilung, zur Finanzierung der Arbeitszeitverkürzung auf eine 30-Stunden-Woche als Finanzierungsmasse mit einsetzen würden. Das sage ich noch, und wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Es ist keins. Es ist überhaupt keins. Da fallen die Unternehmer nicht hinten runter, die Unternehmen haben nicht weniger Gewinne. Sie hätten vielleicht ein bisschen weniger Gewinne, ja, um dann weniger mit diesem Geld spekulieren zu gehen. Das wäre ein wunderbarer Kollateralschaden, hätte ich fast gesagt, zynisch, ja, damit sie es nicht an die Finanzmärkte spülen müssen und damit mit dem Geld zocken können und die Welt anstecken können. Problem ist nur, was treibt mich um? Wie kriegen wir das in die Köpfe? Wie kriegen wir das in die gesellschaftliche Diskussion, dass es überall jeden Tag diskutiert wird und letztlich gefordert wird? Und machen wir uns nichts vor, wenn wir für eine Tarifautonomie sind, die ist nun mal in der Verfassung, der bundesdeutschen Verfassung verbrieft, dann ist das zunächst einmal die Aufgabe der Gewerkschaften mit den Unternehmerverbänden, das zu verhandeln. Punkt. Natürlich dann aber bitte mit Unterstützung, weil wir sagen, die Gewerkschaften alleine werden das nicht mehr schaffen. Wir brauchen hier ein breites gesellschaftliches Bündnis. Deshalb ist auch der offene Brief nicht nur an die Gewerkschaftsspitzen gerichtet, an alle Parteien im Deutschen Bundestag, da sage ich gleich noch was zu, an alle Umweltverbände, Sozialverbände und Kirchenleitungen. Da habe ich übrigens dazugelernt. Das heißt nicht Kirchenvorstände, wie es da erstand, sondern Kirchenleitungen. Kirchen haben keine Vorstände, die haben Leitungen. Gut, deshalb haben wir geschrieben Kirchenleitung. Aber das brauchen wir als ein breites Bündnis, um das in die Debatte auch zu bringen. In alle gesellschaftlichen Bereiche. Und ich ärgere mich schon. Wie gesagt, ich bin auch seit 32, 33 Jahren Mitglied der IG Metall. Und wir haben ja sie alle angeschrieben. Und jetzt sage ich auch mal, wer geantwortet hat. Das gehört auch zur Wahrheit. Von allen Einzelgewerkschaften hat geantwortet, welche Einzelgewerkschaft? Das war die GEW. Der Vorstand der GEW, ein persönliches Schreiben von Ulrich Töne bekommen, dem Vorsitzenden der GEW, bedankt sich bei dem Kollegen Massarat und mir für diese Initiative und findet das vollkommen richtig, der Vorstand von der GEW, dass es notwendig wäre, aber er bittet auch um Verständnis. Das wäre zwar auch ein Problem der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, die Arbeitszeit, aber es wäre ja wohl zunächst mal ein Problem der IG Metall und vor allen Dingen von Verdi. Ob die denn auch schon geantwortet hätten. Und geantwortet hat der Vorstand, der Parteivorstand der Linken im Deutschen Bundestag. Deshalb haben auch das Vorstandsmitglied, Vorsitzende, wir haben eine Doppelspitze, Katja Kidping, diesen offenen Brief unterschrieben für die Linke. Und Sarah Wagenknecht, aus welchen Gründen auch immer, sie meinte dann zusätzlich persönlich, das auch noch unterschreiben zu müssen, sie hat es dann auch unterschrieben. Aber alle anderen Parteien haben ja nicht mal geantwortet. Das ist nichts zu erwarten. Nichts. Und insofern ist das schon frustrierend, dass nicht einmal versucht wird, überhaupt auf unsere Argumente, sachlich, meinetwegen auch in einer harten, sachlichen Auseinandersetzung, da muss man das widerlegen. Da wünsche ich viel Spaß, mit uns in die Diskussion zu kommen. Denn eigentlich ist es doch trivial, und das erleben wir doch immer mehr, den gesellschaftlichen Verfall und die Ursache, das sagen auch alle wissenschaftlichen Studien, nicht nur bei den Ökonomen, auch bei den Soziologen, Politologen, ist die Massenarbeitslosigkeit. Weil Massenarbeitslosigkeit diszipliniert zweifach den Arbeitslosen sowieso, aber auch den Beschäftigten. Auch den Beschäftigten. So, und wenn wir diese Ursache nicht beseitigen, wenn man das nicht erkennt, ja, dann hat man verloren. Wir schließen mit dem Satz von Oskar Negt, den ich sehr schätze, für mich einer der größten Sozialphilosophen der deutschen Nachkriegsgeschichte, der gesagt hat, in einem Aufsatz, Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt gegen Menschen. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.